Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wer wird Frankreich künftig regieren?
Une priorité absolue.
Meine absolute Priorität in den kommenden 5 Jahren, den Franzosen ihr Geld zurückgeben.
Aux Français leur argent.
Marine Le Pen will die Mehrwertsteuer deutlich senken, das soll die Kaufkraft erhöhen und gegenfinanzieren will sie das mit massiven Leistungskürzungen bei Einwanderern. Die Abwertung von Ausländern, die ist immer noch Teil ihrer Politik, wie schon bei ihrem Vater Jean-Marie, der vor 20 Jahren ja 18% in der Stichwahl für die Präsidentschaft holte. Jetzt wird seine Tochter vermutlich weit mehr als 40% der Stimmen erhalten. Und das für eine Politikerin, die Frankreich lange aus dem Euro und der EU führen wollte, ebenso aus der NATO, um sich enger an Russland zu binden, wo ihre Partei ja noch Schulden hat, wie Emmanuel Macron anmerkt.
Sie hängen von Russland, von Monsieur Putin ab. Denn einige Monate, nachdem sie die Annexion der Krim anerkannt haben, haben sie einen Kredit bei einer kremlnahen russischen Bank aufgenommen. Sie reden mit ihrem Bankier, wenn sie von Russland sprechen. Das ist das Problem. Gestehen Sie es doch ein.
Et donc assumez-le.
Amtsinhaber Macron kann auf seine wirtschaftsliberalen Reformen verweisen, die die Arbeitslosigkeit ja stark haben sinken lassen in Frankreich. Die Wirtschaft wächst wieder kräftig, aber vieles scheiterte auch am Widerstand, ich sag mal, der Straße. Zum Beispiel seine Ökosteuer auf fossile Kraftstoffe oder die Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 65 Jahre. Und so ist Frankreich, für mich zumindest im Moment, so zerrissen wie selten zwischen dem sozialliberalen EU-Kurs von Macron, dem Nationalismus von Le Pen und dem Linkspopulisten Mélenchon, der ist ja auch noch da, um dessen Stimmen aus dem ersten Wahlgang sich jetzt alles dreht. Frankreichs Spaltung besprechen wir jetzt. Ich bin André Zanto, hallo, und wir gehen erstmal aufs Land mit Susanne Krause. Die wohnt dort seit vielen Jahren und hat beobachtet, warum Marine Le Pen mehr Stimmen erhält, auch bei ihr in der Gegend.
Nicht weit von meinem Dörfchen, etwa eine Autostunde östlich von Paris, liegt Richtung Norden eine Kleinstadt. Dort machte vor Jahren eine große Fabrik für Sanitärbedarf dicht. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen holte Marine Le Pen hier 36% der Stimmen, 15 Punkte mehr als Emmanuel Macron. Fast ebenso gut schnitt sie in der seit dem Niedergang der Zuckerindustrie verarmten Kleinstadt Richtung Süden ab, von den Dörfern rundum ganz zu schweigen.
In Frankreich haben die rechtsextremen Populisten mit ihren anfangs liberalen Positionen ursprünglich Freiberufler und kleine Unternehmen im urbanen Raum angesprochen. Heute punkten sie bei Arbeitern in industriell verödeten Gegenden, bei Angestellten, deren Jobs durch neue Technologien bedroht sind.
So das Fazit der Forschungen des renommierten Geografen Hervé Lebras, publiziert in seinem jüngsten Buch. Besser denn je schneiden Rechtsextreme nun auch im bäuerlichen Hinterland meines Departements bei denen ab, die sich als Verlierer der Globalisierung sehen. Die spricht aber auch der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon an. In Provence, 20 Kilometer von mir entfernt, landete Mélenchon knapp vor Le Pen. Die Kreisstadt, 12.000 Einwohner, eine schmuckrestaurierte Altstadt aus dem Mittelalter, lebt vor allem vom Tourismus. Auf dem Wochenmarkt erzählen die Menschen, was sie sich von der Präsidentschaftswahl erhoffen.
Ich weiß, wen ich will. Marine Le Pen verspricht, die Spritsteuer auf 5,5% zu senken. Das ist für französische Familien natürlich super.
Insbesondere hier auf dem Land, wo viele für Behördengänge, Arztbesuche und den Weg zur Arbeit teils weite Wege mit dem Auto haben, ist der Spritpreis ein Top-Thema. Und die Sicherheit spricht dieser Mann auf dem Markt an.
Ich komme beruflich oft in große Städte, da nimmt die Gewalt zu. Es gibt immer weniger Respekt vor den Ordnungshütern. Le Pen verspricht, Polizeieinsätze öfter als Notwehraktion zu deklarieren. Nun, vielleicht sind das nur leere Worte.
Le Pen hat auch regelmäßig verkündet, die Sozialhilfe für Ausländer kürzen zu wollen. Auch das findet bei dieser Frau Zustimmung.
Man sollte mal auf die Kosten für die Sozialhilfe schauen. Da sahnen Taugenichts so voll ab. Unsere Kinder finden keinen Job und kriegen nichts vom Staat, weil wir etwas zu viel verdienen. Da müssen wir für sie aufkommen. Das ist sehr ungerecht.
Gerade schwärmt ein Grüppchen von 7 Leuten aus, die meisten im Rentenalter, aus sichtlich bescheidenen Verhältnissen. Alle mit einem Stapel Flugblätter von Marine Le Pen unterm Arm. Ein junger Mann drückt mir ein Exemplar in die Hand mit der Aufforderung, ich solle Le Pen wählen.
Bonjour madame, vous votez Marine au second tour.
Warum, frage ich?
Parce que Marine, c'est l'opposé de Macron. Et son programme, il est juste excellent.
Weil Marine das genaue Gegenteil von Macron und ihr Programm exzellent sei. So der Mann.
Macron ist doch für das Massaker im Land verantwortlich. Er ist der Präsident der Reichen. Das französische Volk zählt für ihn nicht. Man behandelt uns wie Dreck.
Marine ist die Einzige, die das Land retten kann. Die Einzige, die das Land nicht an die Amis verscherbelt. Das hat sie selbst gesagt. Wann das war, habe ich vergessen. Ihr, genau wie ihrem Vater Jean-Marie, geht es darum, das Volk, Frankreich, zu retten. Marine hat Erfahrung, sie ist alt genug, sie war berufstätig. Macron ist zu jung, ein Anfänger. Er sympathisiert mit den Vereinigten Staaten und die mag ich nicht.
Ein paar Schritte weiter spricht mich ein hünenhaft gebauter mit 50er an.
Sie müssen bei der Stichwahl Marine wählen, wegen der Kaufkraft. Sie will die Mindestrente von 900 auf 1000 Euro aufstocken und bei Grundbedarfslebensmitteln die Mehrwertsteuer abschaffen. Macron bezeichnete sie als rechtsextrem. Das ist falsch. Sie ist volksnahe. Sie ist aus dem Volk. Sie hat 3 Kinder alleine großgezogen. Sie musste wegen ihres Familiennamens viel durchmachen.
Die Lippen des Aktivisten spielt ein siegessicheres Lächeln. Er hofft auf die Anhänger des Linkspopulisten Mélenchon, der mit 22% nur knapp hinter Le Pen im ersten Wahlgang lag.
Viele Mélenchon-Wähler werden nun zu uns stoßen, auch wenn Mélenchon sie angehalten hat, Le Pen keine Stimme zu geben. Aber auf Twitter sehe ich ja, was los ist. Die Leute haben null Bock auf weitere 5 Jahre mit Macron. Deshalb legen wir uns für Marine ins Zeug. Die Medien zeichnen ein negatives Bild von ihr, zu Unrecht. Sie ist wirklich eine Mutti. Ich hoffe sehr, sie wird die Mutti Frankreichs, die allererste Frau an der Stadtspitze.
Ortswechsel, knapp 70 Kilometer gen Westen, in die Pariser Vorstadt Clichy-sous-Bois. Ein trist wirkendes Viertel mit uniformen Plattenbauten, 20 Stock hoch. Direkt davor ein frisch renoviertes Häuschen. Hier zieht gerade der Verein Assez le Feu ein. Gegründet wurde er 2005, nachdem Jugendliche über Wochen einen gewalttätigen Aufstand gegen die Polizei durchführten. Bald brannte es auch in anderen Sozialbauvierteln. Seither bietet der Verein den Bewohnern der Plattenbausiedlung Hilfe zur Selbsthilfe und versucht, deren Stimme zu Gehör zu bringen. Regelmäßig animiert das Team die hiesige Bevölkerung, wählen zu gehen. Mit Erfolg, erklärt Assez le Feu-Chef Mohamed Meshmash.
Les bureaux de vote, on les a vus pleins, avec une longue queue.
Bei uns waren die Wahllokale vorletzten Sonntag voll. Die Warteschlangen ellenlang. Die Leute haben massiv für Jean-Luc Mélenchon gestimmt. Er hat hier 61% gemacht. Genau wie in vielen anderen Vorstädten. Das war offensichtlich eine Protestwahl gegen die Rechtsextremen, Marine Le Pen und Éric Zemmour, aber auch gegen die konservative Partei. Die war ja nach rechts außen ausgeschert. Und gleichzeitig hatte das was von einer Strafwahl, einer Warnung an Emmanuel Macron. Bei seinem Amtsantritt 2017 erhofften viele hier eine bessere Sozialpolitik, bessere Lebensbedingungen. Da hängt Macrons Bilanz weit hinterher. Beim ersten Wahlgang manifestieren die Leute ihre Wut.
Und jetzt bei der Stichwahl? Macron ist auch auf die Stimmen aus den Vorstädten angewiesen. Den Menschen, die hier wohnen, hatte er vor seiner ersten Wahl 2017 einen Aktionsplan versprochen. Umgesetzt aber wurde nur wenig. So hat sich die Lage in Frankreichs Banlieues nicht spürbar verbessert. Das berichtet auch Hawa Diallo. Sie wohnt in einem Sozialbaughetto im Südwesten Frankreichs, in der Stadt Poitiers. Ihre Eltern, erzählt Hawa Diallo, seien aus Mali eingewandert. Sie selbst sei mehrfache Mutter und mache sich Sorgen.
A cause des cadres judiciaires, les enfants n'ont pas avancé ici. Tous nos enfants sont coulés.
Wenn unsere Kinder in der Schule oder andernorts Blödsinn gemacht haben, bleibt das ewig an ihnen kleben. Wer mal im Knast war, kriegt keinen Ausbildungsvertrag mehr, keinen Job. Der sitzt hier fest. Schauen Sie mal rüber zum Einkaufszentrum. Da hängen die Jungen von früh bis spät ab. Die Älteren ziehen die kleinen Brüder mit in den Abgrund. Wir Mütter sind alle fix und fertig. Wir sind mit unseren Kindern hier gefangen, eingesperrt wie Vögel im Käfig.
Die Papa mit den Kindern in den Mund, die Papa avancen. Sie sind in den petit cage.
Bei einer Erhebung, die ein Bündnis von Vorstadtvereinen im vergangenen Winter durchführte, berichteten landesweit Bewohner der Plattenbauten von teils unwürdigen Wohnverhältnissen, vom Mangel an Jobs, an gesundheitlicher Versorgung, von der Diskriminierung, die für Vorstadtbewohner Alltag ist. Viele formulierten auch konkrete Ideen, um die Lage zu verbessern. Eine Synthese all dessen wurde in Form eines Manifests gebracht, gerichtet an die Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl. Darauf reagiert haben einzig die linken Parteien. Obgleich in den Vorstädten insgesamt 5 Millionen Menschen leben, Französinnen und Franzosen mit Migrationsgeschichte sowie Migranten von überall her. Ihre Sorgen und Nöte sprach nur der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon wirklich an und bekam so aus den Vorstädten viele Stimmen. Bleiben diese Menschen jetzt zu Hause, spielt das der rechtsextremen Le Pen in die Hände, was hier in der Pariser Vorstadt Clichy-sous-Bois eigentlich auch niemand wollen kann, sagt Aktivist Mohamed Mishmash mit gerunzelter Stirn.
Honnêtement, là, je suis incapable de vous dire là actuellement.
Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob bei der Stichwahl erneut so viele Leute zur Urne gehen, ob sie sich von Macron oder Le Pen angesprochen fühlen.
Ça reste un point d'interrogation.
Ja, wie werden sich die Menschen in Frankreichs Vorstädten entscheiden? Die haben bei der ersten Runde ja vor allem den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon gewählt, wie im Übrigen auch die jüngeren Französinnen und Franzosen. Ja, und von denen haben wir jetzt einen zu Gast, mit dem wir hier über Frankreichs Zerrissenheit sprechen können. Simon Kessler, 23 Jahre, aus dem Elsass. Hallo.
Hallo.
Herr Kessler, Sie sind jetzt gerade hier in Berlin, man könnte sagen auf so einem akademischen Besuch im deutsch-französischen Centre Marc Bloch, machen aber eigentlich ein Masterstudium beim Institut für politische Studien in Paris, kurz Sciences Po. Warum erzähle ich das? Weil dort zum Beispiel auch Emmanuel Macron studiert hat und seine 4 Vorgänger im Élysée-Palast. Warum muss man als französischer Präsident auf dieser Hochschule gewesen sein?
Warum diese Sache bei allen Präsidenten, fast allen Präsidenten der 5. Republik? Es hat was mit der Elitenkultur Frankreichs zu tun.
Und wie ist das bei Ihnen? Ich habe gelernt, Sie haben ein 1-0-Abi in Frankreich gemacht, ehrenamtliche Tätigkeiten, und dann hatten Ihre Eltern auch das nötige Geld, um eben das zu finanzieren. Man muss da, das ist privat, das Ganze muss man da auch bezahlen. Warum wollten Sie dahin?
Warum wollte ich eigentlich rein? Also ich muss auch zugeben, das war auch für mich eine logische Schritte in meinen schulischen Laufenbahn. Ich habe immer bilingual studiert, ich habe immer einen deutsch-französischen Studiengang studiert und das war auch mein Ziel. Ich habe mich für einen Doppel-Bachelor innerhalb von Sciences Po mit der FU beworben. Also das war schon bei mir, ich muss sagen, nicht mal einmal reinzukommen in diese sogenannte Elite-Schule, aber das war auch für mich ein Mittel, meine deutsch-französische Studium fortsetzen zu können.
Ich habe es schon erwähnt, da waren eben die letzten 5 Präsidenten Frankreichs auf dieser Hochschule. Dort sind aber nicht nur Präsidenten, sondern auch Premierminister, dort sind auch Geschäftsführer von den großen französischen Konzernen. Es ist halt so eine Art Kaderschmiede Frankreichs, die natürlich auch viel Kritik auf sich vereint. So, gehen Sie da mit, dass das eben dieses System, in dem Sie da sind, auch viele, viele Nachteile hat für Frankreichs Gesellschaft, weil Sie dann eben ja die Führungsposition unter sich ausmachen und andere da eben nicht reinkommen?
Das ist schon wahr. Also es führt eigentlich zu einer Reproduktion dieser Elite-Klasse, die halt dann immer in den Führungspositionen, das sind immer dieselben Menschen, rechts oder links, ne, natürlich. Also es gibt hier keine politische Unterschiede. Es sind grundsätzlich Menschen, die halt in denselben Gymnasium studiert haben, in denselben Hochschulen, die waren auch alle Kommilitonen irgendwann mal. Also wenn man sich beispielsweise das Voltaire-Jahrgang bei der ENA anguckt, waren zusammen in der Schule François Hollande, Ségolène Royal und anderen Politikern, der Jahrgang von Emmanuel Macron. Es gibt auch sehr viele Leute, die mit ihm in der Schule waren, die jetzt in Führungspositionen in der französischen Regierung, in französischen Großunternehmen sind. Also erstmal ist es ein sehr reproduktives System, Elite-Reproduktion. Das ist typisch französisch. Und es hat natürlich gut funktioniert für den französischen Staat, weil es hat natürlich da versichert, dass sich immer Menschen da in Führungspositionen kommen, die halt dieselben Werten, dieselben akademischen oder sozusagen Gedankengängen haben. Also das hat schon versichert, dass der Staat und die Regierung in so einer Art und Weise funktioniert, die halt durch die Zeit langfristig dieselbe war.
Und das ist jetzt ja unter Beschuss, muss man sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Und da haken wir jetzt quasi ein, weil Emmanuel Macron selbst hat die von Ihnen angesprochene ENA, also das ist eine Verwaltungshochschule.
Genau.
Die hat er ja im vergangenen Jahr selber schließen lassen. Ja. So, und genau, Sie wollen gleich sagen, es war keine richtige Schließung, sondern vielleicht mehr eine Umbenennung. Wie würden Sie das sagen?
Also Emmanuel Macron und seine Regierung hatten vor, dieses reproduktive System einfach zu ändern. Die haben aber die Entscheidung getroffen, von der nationale Verwaltungsschule zu einem Institut für den öffentlichen Dienst zu kommen. Also wenn Sie mich mal fragen, sehe ich da keinen Unterschied. Also das erste Jahrgang ist jetzt schon eingetreten, wenn ich mich nicht irre. Wait and see, muss ich sagen. Also man darf jetzt nicht so sagen, das ist die Ende der französischen Elitensystem und Elitenreproduktion, aber es ist schon was, das in den kommenden Jahren sich mal gut beobachten lassen wird.
Verstehen Sie denn, wenn eben viele Franzosen inzwischen sich jetzt dann eben gegen solche Kandidaten entscheiden und eben für zum Beispiel Marine Le Pen, die nicht auf einer dieser Elite-Hochschulen war, oder für Mélenchon, die genau das eben kritisieren, dass eben sie nicht repräsentiert sind von diesen Menschen?
Also ich kann das natürlich verstehen, aber ich würde nicht so schwarz-weiß sagen. Also man muss auch sagen, dass Marine Le Pen, obwohl sie nicht die ENA ist, die ist Rechtsanwältin. Die kommt auch aus einem sehr hochgebildeten Milieu, auch wenn recht extremistisch, aber hochgebildeten Milieu mit sehr viel Geld und so. Sie lebt in La Celle-Saint-Cloud in einem praktisch, also sein Vater hat ein Haus in La Celle-Saint-Cloud inmitten von riesen Pariser Park, also in der Region von Paris, seit Generationen. Also sie kommt nicht vom Nix. Die ist keine Arbeitertochter. Ne? Und Jean-Luc Mélenchon, obwohl er auch vermutlich auch diese Image von bescheidenem Milieu widerspiegeln kann. Man darf nicht vergessen, dass Jean-Luc Mélenchon eine 30, 40-jährige Karriere in der Politik hat. Und das ist schon eine privilegierte Position. Man sieht es besser bei Mélenchon als bei Le Pen, aber Mélenchon ist auch nicht der, der jeden Tag auf dem Fließband gearbeitet hat.
Mhm. Sie haben jetzt Paris auch schon angesprochen und in Paris sind ja auch der Großteil dieser Elite, sage ich mal, Hochschulen. Sie kommen selber eben nicht aus Paris, da studieren Sie jetzt, aber kommen eigentlich aus dem Elsass, haben Sie mir erzählt, sind in einem kleinen Dorf aufgewachsen und dann mit 10 in die knapp oder gut 100.000 Einwohnerstadt Mühlhausen oder Mühlhus auf Französisch sind da hingezogen. Wie ticken denn die Menschen anders in den ländlichen Regionen als in Paris, wenn wir uns mal vor Augen halten, dass bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich eben die ländlichen Regionen vor allem blau waren, also vor allem Marine Le Pen gewählt haben?
Also, es gibt zwei Artenweise, das zu antworten, weil ich habe natürlich sehr viele Freunde, die halt aus Paris kommen. Wir sind halt nicht so grundsätzlich unterschiedlich. Ich muss aber sagen, das ist natürlich ein klarer Unterschied zwischen die sogenannte Provence auf Französisch. Ich mag den Wort nicht, aber das ist halt ein Wort, das offen...
Provinz.
Provinz, ja. Genau, das heftig auf Französisch benutzt wird. Es gibt in Frankreich einen Kluft zwischen Paris und Provence, aber auch ein Stadt-Land-Kluft. Und das ist sehr spürbar in Regionen, wo, also in Dörfern wie beispielsweise denen von meinen Großeltern, 300 Einwohner, meine Großeltern müssen vielleicht 20, 30 Minuten fahren, um bei, keine Ahnung, um bei jeglicher medizinischen Spezialist erreichen zu können. Also das ist schon eine Situation, die in Frankreich spürbar ist. Öffentlichen Dienst ist halt in Trümmern in eigentlichen Regionen. Und in Trümmern ist ein bisschen zu extrem, aber es gibt Orten, Krankenhäuser in kleinen Städten, die halt riesigen Probleme haben. Und natürlich hat der Herr Macron irgendwie darauf hingewiesen, als er 2017 als Präsidentkandidat war, hat er natürlich darauf hingewiesen, dass er wollte Frankreich dezentralisieren. Das ist halt natürlich was, das man auch sehr viel gehört hat. Meine persönliche Meinung ist, dass wir sollten natürlich Frankreich im bestimmten Bereich wie beispielsweise Bildung für mich, sollten wir uns auf unseren deutschen Nachbarn inspirieren lassen, auf jeden Fall.
In Paris, wo Sie jetzt leben, da regiert ja als Bürgermeisterin die Sozialistin Anne Hidalgo und in ihrer Heimatstadt Mühlhausen die Republikanerin Michèle Lutz. So, und das ist jetzt typisch, dass diese beiden quasi alten Parteien, die eigentlich Frankreich immer regiert haben, in den Städten und in den Kommunen und lokalen Gegebenheiten immer noch eigentlich an der Macht sind, aber eben bei der Präsidentschaftswahl zusammen nur 6% geholt haben. Da zeigt sich ja auch anscheinend, dass man eine Spaltung hat zwischen einerseits, die können diesen normalen Job der Politik ganz gut machen, die Kandidaten, die wir hier kennen, aber da oben wollen wir eben nicht so einen Kandidat haben mehr inzwischen. Wie würden Sie das erklären?
Erstmal, PS und LR sind ehemaligen Mainstream-französischen Parteien und von daher haben sie auch eine sehr starke lokale Basis. Tendenz ist natürlich in den letzten Wahlen, dass diese ehemaligen Großstädten eher grün oder PS geworden sind.
Also die Sozialisten?
Die Sozialisten oder die Grünen. Aber natürlich ist die lokale Kraft dieser Parteien noch stark, obwohl die jetzt nicht mehr auf die nationale Ebene politisch relevant sind. Die Gründe dafür für PS, wenn Sie mich fragen, ist, dass es gibt noch einen sehr starken Ressentiment gegenüber das Amt von François Hollande bezüglich beispielsweise sozialen Maßnahmen, den er getroffen hat. Und ich muss auch zugeben, heutzutage hat der PS irgendwie nicht geschafft, eine relevante politische Figur auf die Bühne zu setzen. Und das hat man sehr schön gesehen bei Anne Hidalgo. Die Mainstream-Parteien sind nicht mehr diejenigen, die französischen Jugendlichen, die französischen Wählerschaft antreiben. Das ist nicht mehr der Fall.
Die Jugend, das fand ich ganz interessant, wenn man sich die Wählerbefragung und so weiter anschaut, hat vor allen Dingen Mélenchon und Le Pen gewählt. Also in ihrer Altersgruppe quasi auch bei den Leuten zwischen 18 und 34 liegen eben diese beiden Kandidaten oder lagen beide klar vor Emmanuel Macron. Der punktet vor allem bei der Generation über 60. So, die holt er sehr stark und die gehen auch gut zur Wahl. Deswegen wird er vermutlich auch die Präsidentschaftswahl gewinnen. Aber bei dem Nachwuchs zündet anscheinend dieser Pro-Europäer nicht so richtig. Wo würden Sie sagen, sind da die Ursachen?
Klar hat sie sich überwiegend für Mélenchon entschieden und auch für Le Pen, aber das ist auch eine Wählerschaft, die kaum wählt. Ich glaube, 40% der Jugend, der französischen Jugend, ist nicht zur Wahl gegangen. Warum hat Mélenchon irgendwie so es geschafft, irgendwie bei den Jugendlichen so einen Impact zu machen? Na, erstmal hat er es geschafft, irgendwie die Themen ein bisschen zu wechseln, die seit 5 Jahren auf die politische Debatten kamen. Er hat über soziale Gerechtigkeit geredet, er hat über Klimapolitik geredet und sehr ambitioniert auch dazu. Und das hat natürlich eine sehr starke Resonanz bei der Jugendlichen gehabt. Für Marine Le Pen ist eher natürlich diese Verlierers-Theorie im Spiel und im Griff zu haben. Es sind Menschen, die halt mit deren eigenen Zustand nicht mal befriedigt sind, die haben wirtschaftliche Ängste, auch dazu ein bisschen sind die von populistischen und aber auch xenophobischen, islamophobischen Diskurs auch ein bisschen so da angetrieben, in dem Sinne, dass sie nicht wie bei Zemmour, wo sie denken, dass sie ersetzen werden, aber trotzdem sie sind davon geeinigt, dass es ein Problem gibt mit Immigration. Es sind auch Menschen, die auch das Wahl für Marine Le Pen ist auch sehr ländlich orientiert. Also in den kleinen Dörfern, in Großstädten wird man nicht so sehr für Marine Le Pen wählen.
Wenn Sie jetzt zurückfahren nach Frankreich, nach Ihrer Zeit hier in Berlin, dann im nächsten Jahr Ihr Masterstudium Politik fertig machen, wo würden Sie Ansatzpunkte sehen, um eben Frankreich zu reformieren aus Ihrer Perspektive, jetzt die eine jüngere ist als der aktuelle Reformpräsident Macron?
Ich wünsche mir irgendwie eine politische Klasse, die halt Wähler und Wählerinnen, Franzosen und Französinnen ein bisschen eher zuhört. Jugendlichen. Wir streben nach sozialer Gerechtigkeit. Wir wollen das. Wir streben nach einem Grundeinkommen für Studenten. Ende der Prekarität bei Studenten. Pandemie hat es gezeigt, dass in Paris und in anderen Städten Studenten müssten riesen Studentenschlangen auf der Straße, um Essen zu kriegen, weil kein Geld. Erstmal eine politische Klasse, die eher nah an den brennenden und wichtigen Problemen ist. Klima erstmal. Soziale Gerechtigkeit, sexuelle Belästigung, auch die Belästigung von LGBTQ+-Community, auch das Problem der Flüchtlingskrise. Also, wenn Sie mich fragen, ein bisschen weniger über brennende französischen Debatten über das Kopftuch, über die Sicherheit oder so und eher was Sozialeres. Das würde ich mich wünschen eigentlich.
Simon Kessler, 23 Jahre Politikstudent aus dem Elsass und aus Paris, bei uns heute hier, um zu sprechen über Frankreich. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und ich darf noch verweisen auf eine der nächsten Folgen hier im Weltzeit-Podcast. Es geht dann um Katar. Dort soll ja im Winter eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden. Ob das eine gute Idee ist und wie das dort jetzt aussieht, das hören wir demnächst hier. Ich bin André Zanto. Bis dahin.